SWR 2 Wissen.
Also ich muss dazu sagen, ich bin zwar kein Urlaubstyp, aber so alle 4 Jahre gehe ich ab und zu mal in Urlaub. Und dieses Jahr war ich auf Gran Canaria. Ach gut, seit 4 Jahren der erste Urlaub. Ach, ein bisschen warm und ein schönes Hotel. Alla, wie ich da hingekommen bin, hat es erst einmal geregnet. Wie verrückt, habe ich 6 Tage Regen gehabt. Ach Gott, habe ich also aus dem Hotelzimmer geguckt und habe als gedacht, wann das nachher der Reu wäre. Ich wäre am liebsten noch 8 Tage heim.
Das innerste Wesen von de Palz. Die Pfälzer und ihr Dialekt von Franziska Gottmann.
Und das war in Maspalomas. In dem schicken Palm Beach Hotel. Ne? Steif bis schon schwarz war uns Pilze, da sowieso nichts. Und dann bin ich so ins Gespräch gekommen mit den Leuten. Und dann, wenn die gehört haben, ah, sie sprechen ja ein Dialekt. Ja, habe ich gesagt, ich kann mich doch nicht so verstellen. Ich bin von der Pfalz.
In der Pfalz geboren zu sein sei
das schönste Geschenk, was einem das Schicksal machen kann,
sagt der Kabarettist Christian Habekost, geboren und aufgewachsen in Mannheim. 1994 wechselte er auf die linke Rheinseite und lebt heute in Bad Dürkheim.
Das ist ein wunderbarer Ort, geboren zu sein in einer solchen alten Kulturlandschaft, in der Nähe zu Frankreich, aber doch mitten in Deutschland.
Meint der Dialektforscher Joachim Hergen über die Pfalz. Er ist Professor am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas der Universität Marburg. Geboren wurde er in Speyer.
Ein großes Privileg und eine große Freude, auf der anderen Seite aber auch eine Belastung, weil man nach außen hin immer ein bisschen der Underdog ist. Die Pfalz ist so randständig, der Dialekt ist so schlecht angesehen in Deutschland, auch durch bestimmte Protagonisten aus dem politischen Leben, dass man immer erst beweisen muss, dass man gut ist, zum Beispiel als Schriftsteller, bevor man als Pfalzmensch, als pfälzisch Schreibender unter anderem akzeptiert ist.
Der Dialektlyriker Michael Bauer wurde in Kaiserslautern geboren. Seit 20 Jahren lebt er in Herxheim bei Landau. 3 gebürtige Pfälzer stellen sich den Fragen nach der Geschichte, dem gesellschaftlichen Stellenwert und dem kreativen Potenzial ihres Heimatdialektes. Den Vorurteilen, die den Pfälzern oftmals entgegengebracht werden, begegnen sie mit Misstrauen. Zum Beispiel dem Vorurteil,
dass sie dumm und tölpelhaft und unsensibel sind.
Dass sie Hinterwäldler sind. Und das stimmt nicht. Gehen Sie nur nach Mannheim und Ludwigshafen, da sehen Sie das.
Der Pfälzer ist anders, als man ihn sich oft vorstellt, nämlich vieldimensionaler.
Versuchen wir, dem wahren Wesen der Pfälzer näher zu kommen und gehen dabei einem ihrer größten Schätze, dem Dialekt, auf den Grund. Pfälzisch spricht man im Süden von Rheinland-Pfalz, aber auch über die Grenzen des Bundeslandes hinaus, so im östlichen Saarland und in Teilen Hessens.
Und pfälzisch spricht man auch rechts des Rheines. In Baden-Württemberg, in dem Gebiet, was wir heute gerne als Kurpfalz bezeichnen, wird durchaus auch pfälzisch gesprochen.
Selbst wenn ein Pfälzer heute fremde Kontinente bereist, kann er dort Menschen treffen, die seinen Dialekt sprechen. Wenn auch mit fremdsprachlichen Entlehnungen. Zum Beispiel in den US-Bundesstaaten Pennsylvania, Ohio und Indiana. Dort leben Nachfahren ausgewanderter Pfälzer und sprechen das sogenannte Pennsylvania Dutch, eine Variante des Vorderpfälzischen. Die Grenzen der Pfalz als Region objektiv festzulegen, ist kaum möglich. Sprachwissenschaftler, Geografen und Historiker ziehen innerhalb ihrer Fächer ganz unterschiedliche Grenzen. In dieser Sendung halten wir uns an den Raum, in dem die Menschen sich als Pfälzer verstehen, durch Traditionen, Sprache und Landschaft. Die Pfalz liegt hauptsächlich im Süden des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Auf den rund 5.500 Quadratkilometern leben etwa 1,4 Millionen Menschen. Eine Region zwischen dem Rhein, dem französischen Elsass, dem Saarland und einst preußischen und hessischen Gebieten, mit denen sie politisch das heutige Rheinland-Pfalz bildet. Mit 23.400 Hektar Rebfläche ist die Pfalz das zweitgrößte deutsche Weinbaugebiet. Die Tradition des Weinbaus reicht bis zu den Römern zurück. Dank der milden Witterung hat Gemüse in der Region fast ganzjährig Saison. Und im Sommer verbreiten die Obstgärten mediterranes Flair. Hier gedeihen Mittelmeerfeigen, Kiwis und Melonen. Ein ganzes Drittel der Pfalz bedeckt der hügelige Pfälzerwald, das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands.
Alles, was im Wald war, ist da genutzbar. Und die Lohknebel, die sind aber genommen, weil man ein gut Feuerwald machen. Da haben besonders gut gehitzt.
Für Weihnachten war gut, dass sie bald. Ja.
Drei Männer aus Rot-Seelberg, einem kleinen Ort im Nordpfälzer Bergland, erinnern sich an ihre Kindheit. Ihr schwer verständliches Nordpfälzisch trägt zuweilen noch archaische Züge. Sie unterhalten sich über das Sammeln von Eichenästen im Wald fürs Feuermachen und über Spiele in der Natur wie das Bitschgeißen und Tennifui. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war Tennifui in der ganzen Pfalz beliebt. Ein Spiel mit Wurfholz. Ein Kind wirft, die anderen müssen 10 Meter entfernt fangen. Benannt ist das Spiel nach dem französischen Tenne, haltet ihr? Und der Antwort oui, ja. Pfälzische Kinder haben das Spiel und seine Bezeichnung vermutlich zwischen 1792 und 1814 von französischen Spielkameraden übernommen. Nach der Französischen Revolution war die Pfalz zunächst von den Franzosen besetzt und wurde später sogar zu einem Departement der Französischen Republik. Doch das ist nur ein Kapitel in der dramatischen Vergangenheit der Region. Die Verwüstungen im Dreißigjährigen Krieg und zerstörte Städte während der Franzosenkriege erlebt hat. Die Pfalz war und ist Grenzland. Durch die Nähe zu Frankreich und wiederholte französische Besatzung fanden etliche französische Wörter Eingang in das Pfälzische. Auch das wunderbare Wörtchen «Allah» vom französischen «aller», also gehen, und als Aufforderung «komm». Es ist das Lieblingswort des Kabarettisten Christian Habekost.
Also wenn ein Pfälzer sagt «Allah», kann das alles heißen. Also er kann gange sein, er kann gerade kommen oder er will, dass der andere mitkommt oder er will, dass er auffährt oder er will, dass er jetzt aufsteht, «Allah hopp», oder er verabschiedet sich, «Allah dann». Ja, oder er will nur, dass der andere sich beruhigt. Allah, Allah, jetzt mal Allah. Also das ist ein ganz tolles Zauberwort, aber von der Franzose. Wir Pelzer haben mit der Franzose viel, viel Zores, also viel Ärger gehabt. Die haben uns so immer wieder was wegnehmen wollen. Das war schlimm, durch die Geschichte hindurch. Aber dafür rächen wir uns jetzt, Jahrhunderte später, indem wir unsere Kinder französische Namen geben und die so aussprechen, wie wir das wollen. Jeannette, Nicole, Jacqueline.
Der Dialekt ist eines der charakteristischsten und zugleich wertvollsten Kulturgüter der Pfalz. Doch das gesprochene Wort ist vergänglich. Deshalb gehört die Dokumentation von Mundart zu den zentralen Aufgaben der Dialektforschung. Eine ihrer großen Errungenschaften ist das 6-bändige Pfälzische Wörterbuch, das die Basisdialekte und örtliche Umgangssprachen schriftlich dokumentiert. 85 Jahre lang, bis 1998, haben Sprachwissenschaftler an diesem Mammutwerk getüftelt. Im gleichen Jahr gab das Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern Proben von 50 Ortsmundarten des Pfälzischen heraus, in mundartnaher Umschrift und auf CD.
Und als Kind in Birmesens groß wurde ich, hast du mit 14 Jahren gewusst, wie Schuh gemacht werden vom Bodenleder, vom Oberleder, von der Absatz, vom Fuder, wie sie genäht wäre, wie sie gesteppt wäre, wie sie geschnitten wäre, zugeschnitten wäre, wie sie gezwickt wäre, wie der Boden drauf kommt,
wie der ausgerüstet.
Das hast du gewusst? Bei uns war das selbstverständlich. Ah,
ja. Diese Aufnahmen aus den 90er Jahren dokumentieren in freien Gesprächen von Handwerkern, Bauern, Lehrern, Fabrikarbeitern und Schriftstellern ein Stück pfälzischer Kulturgeschichte. Hier erinnerten sich Einheimische in südpfälzischer Stadtmundart an die einstige deutsche Schuhmetropole Pirmasens. Vor allem halten die Aufnahmen aber die pfälzische Alltagssprache in lebensnahen Eindrücken fest und zeigen dabei, wie vital, kraftvoll und überraschend vielfältig dieser Dialekt ist. Es gibt also nicht die einheitliche pfälzische Mundart. Pfälzisch zählt zum Mitteldeutschen und darin zur Gruppe der rheinfränkischen Dialekte. Es ist ein Sammelbegriff für eine Reihe unterschiedlicher Sprechweisen, die aber auch viele Gemeinsamkeiten haben. Durch die grenzt es sich von seinen Nachbarmundarten ab. Von Moselfränkisch, Lothringisch, Elsässisch, Südfränkisch und Hessisch, erklärt der Dialektforscher Joachim Hergen.
Und da würde man im Norden eine Abgrenzung zum Moselfränkischen vornehmen. Und das ist die DAT. DAS-Linie in Koblenz, in Köln heißt das DAT und in Mainz sagt man das. Und da gibt es eine Abgrenzung zum Süden gegen das Alemannische. Das ist die sogenannte Apfellinie oder die Pfundlinie. Die liegen fast parallel, nicht ganz genau. Südlich im Alemannischen sagt man Apfel und im Pfälzischen sagt man Appel.
Vom Hessischen grenzt sich das Pfälzische durch die Fest-Fest-Linie ab und vom Lothringischen durch die Hus-Haus-Linie. Die charakteristischen Unterschiede innerhalb des Pfälzischen teilen die Forscher in sogenannte Untermundarten auf. In Nordpfälzisch, Vorderpfälzisch für den Osten der Pfalz, in Westpfälzisch und Südpfälzisch.
Und wenn wir so ein ganz geläufiges und sehr hochfrequentes Verb wie haben nehmen und Sie gehen in die Nordpfalz, ja, dann sagen die Leute hun. Und wenn Sie in die Vorderpfalz gehen, dann sagen die ich hab. Und wenn Sie in die südliche Vorderpfalz gehen, dann sagen die ich heb. Und wenn Sie in die Westpfalz gehen, dann hören Sie dort ich han.
Du kannst jede Ortschaft, wenn du da an die Wand hinstellst, macht auch das Mal auf, kannst genau sagen, da gehört er hin.
Da gehört er hin.
Also ich meine, nicht schei da, normal babbeln wie der Schnabel. Und da kannst du genau sagen, wo er hingeht.
Ja. Die Entstehung verschiedener Sprechweisen von Dorf zu Dorf, wie sie dieser Einheimische aus Altrip im Kreis Ludwigshafen treffend beschreibt, beschäftigt Sprachforscher bis heute. Wir ändern innerhalb unserer Heimat unaufhörlich unsere Sprache. Was wir aufnehmen, wenn wir kommunizieren, wirkt in uns weiter. Über die Jahrtausende können sich neue Worte so zu neuen Sprachvarianten verfestigen, auch auf kleinstem Raum, zum Beispiel im Dorf. Die Pfälzer gelten als ungehobelt, lautstark und aufdringlich. Sie seien derbe, schlichte Zeitgenossen, sagt man. Zudem äußerst trinkfest und dem Pfälzer Saumagen, einer kulinarischen Spezialität der Region, geradezu verfallen. Das sind nur einige von vielen, nicht gerade schmeichelhaften Klischees. Die Frage nach der wahren Mentalität der Pfälzer beantworten der Schriftsteller Michael Bauer und der Kabarettist Christian Habekost.
Also Lebenslustigkeit, Direktheit, Offenheit, was ihm oft falsch ausgelegt wird, und eine persönliche Art, auf seine Mitmenschen zuzugehen, die es sonst in wenigen Teilen der Welt nur gibt.
Er ist spontan, laut, lieb, freundlich, aber auch abgründig. Ein Klischee ist das Aufbrausende beim Pfälzer. Und da würde ich schon sagen, das stimmt in gewisser Weise.
Ich habe die Befürchtung, dass mir Pfälzer schon die Klischees immer wieder bestätigen. Also trinkfreudig, feierwütig. Ein Dialekt, der einem umblosen kann, wenn man nicht gewöhnt ist, natürlich.
Weinfeste gibt es in der Pfalz zuhauf. Von Mai bis September in der deutschen Toskana, zum Beispiel wie die südliche Weinstraße wegen ihres mediterranen Klimas werbewirksam genannt wird. Und die Pfälzer verstehen es, inmitten dieser malerischen Landschaft bis tief in die Nacht ausgelassen zu feiern. Auch im September auf dem Bad Dürkheimer Wurstmarkt, der mit 600.000 Besuchern als größtes Weinfest der Welt gilt.
Die Pilzer schaffen, wenn sie schaffen müssen, ist ganz klar. Aber wenn sich eine Gelegenheit gibt, das Leben zu genießen, dann ergreifen sie die mit einer Wollust, die vielleicht anderen Volksstämmen nicht so angeboren ist wie bei uns. Das hat nicht immer was mit Alkohol zu tun, aber oft.
Ihr liebe Leid, was ist das? Die Pfalz. Ich, de kleine Pelzer, bin do daheim, treib mich drin rum. Ich steih hoch nuff auf die Kalmit und tauch tief enunner in der Eiswog. Ich geh wannere, wo die Tanne vom Pelzerwald ganz dicht und still stehen. Und ich geh auf de Betzeberg, mitte ins Stadion, wo die Fans krakehlen. Und jedes Mal froch ich mich, wo ist die Pfalz am pelzigste? Was bleibt übrig, wenn man die Etikettscher und Flyerscher weglost? Was ist der Pfalz ihr Innerstes? Das sind Fragen. Nicht einfach, du drauf eine Antwort zu finden. Aber dann, ich han grad daheim in der Badewanne gesess, hat auf einmal eine innere Stimme zu mir gesagt, kleiner Pelzer, es innerste Wesen von der Pfalz ist nicht bloß es innerste Wesen von der Pfalz. Es ist das innerste Wesen von der ganzen Welt. Überall auf der Welt wird gelitt und gelebt, geschrie und gepischpert, gebrast und gehungert, argeb und geplöfft, gelebt, geliebt und dra geklabt. Du han ich zu dere Stimm in mir drin gesah? Des hasche aber jetzt schä ausgedrückt, innere Stimm. Kompliment.
Mit dem Kläne Pelzer hat der Schriftsteller Michael Bauer eine Kunstfigur geschaffen. Den Entwurf eines utopischen Pfälzers mit einer weltoffenen Mentalität.
Je genauer ich einen Menschen betrachte, seine Eigenschaften, und je genauer ich sie definiere, desto weniger kommen landschaftliche oder Volkseigenheiten oder Stammeseigenheiten zum Vorschein, sondern eben das typisch Menschliche. Und dieses behaupte ich eben auch in diesem Text über den Pfälzer und seine innere Stimme.
So wenig es den pfälzischen Dialekt gibt, kann man also von der Pfalz oder den Pfälzern sprechen. Blickt man hinter die Touristenpfalz, entdeckt der Interessierte fernab von Schlachtplatte, Weinseligkeit und Heimatümelei auch eine ganz andere Pfalz. Eine Region mit einer reichen, bewegten Geschichte und großen Persönlichkeiten. Entdeckt zum Beispiel den Gründer der Dada-Bewegung Hugo Ball aus Pirmasens, den Welttenor Fritz Wunderlich aus Kusel und den Philosophen Ernst Bloch aus Ludwigshafen. Mittlerweile gibt es in der Pfalz auch eine rege Kunstszene und schon seit längerem eine außergewöhnliche Einrichtung wie das Künstlerhaus Edenkoben. Ein international offener Treffpunkt, Wohn- und Arbeitsort für Dichter, Schriftsteller, Künstler, Musiker und Übersetzer. Die Gastronomie der Pfalz hat in den letzten Jahrzehnten einen großen Aufschwung erlebt und die Winzer spielen mit ihren Spitzenweinen ganz vorne mit im Ranking der besten Tropfen. Wer also genau hinschaut, der entdeckt neben Saumagen und Co. auch viele kulturelle Perlen im Land der Winzer und Bauern und bei den Menschen der Pfalz eine facettenreiche Mentalität.
Hinter jedem Sound, hinter jedem Dialekt, wie er klingt, steht natürlich auch eine Mentalität. Und der Pilzer, also der kann zwar auch langsam babbeln, aber der Pilzer, der hat irgendwie etwas drin, was die Lebenslust schon durch die zischende und gurgelnde, also praktisch dadurch das Gurgelzäppel, das Gurgelzäpfchen immer wieder zum Dopse bringt. Ob das jetzt wegen Babble ist oder weil er halt Schlucke aus einer Scholle nimmt, ist egal. Also natürlich hat es was mit der Mentalität der Pilzer zu tun.
Ein Zusammenhang zwischen Dialekt und Mentalität lässt sich wissenschaftlich kaum belegen. Mundartkünstler, die das Pfälzische kreativ reflektieren, sehen ihn aber durchaus. Christian Habekost schreibt gerade dem Pfälzischen auch ein ausdrucksstarkes musikalisches Potenzial zu.
Ich sage immer, ein Pfälzer macht automatisch Musik, wenn er nur die Gosch aufmacht, weil der Rhythmus und der Flow in dem Dialekt mit drin ist. Weißt du, ich meine?
Anders als viele Comedians, die Dialekte imitieren auf der Jagd nach dem nächsten Publikumslacher, betreibt Christian Habekost mit der pfälzischen Sprache virtuose Mundartistik. Intelligent, witzig, mit Biss.
Der Pfälzer ist natürlich das genaue Gegenteil von einsilbig, aber er hat viele Worte, die einsilbig sind. Und, jo, hopp. Das sind alles Worte, die haben tiefe Vokale. Das ist praktisch der Bass, der immer spielt. Ja. Und, jo, hopp. Wenn dann die zweisilbige Sache noch dazu machen kannst, Allah, Allah, Don, Allah, Hop, plötzlich ergibt sich so ein Rhythmus, der groovt unheimlich. Und das macht das Pfälzische so musikalisch. Ja, das ist natürlich klar, die Pfälzer haben dann Reber gefunden. Ja. Soll ich es beweisen? Mein Spruch ist hart und weich, ist wild und zahm, ist schnell und lahm. Mein Spruch ist wie eine Stadt, aromatisch und quadratisch. Mal schlecht, mal gut, gerade wie man zum Bestimmen tut. Wenn man sie sprechen kann, dann ist mein Spruch die Best. Wenn man verstehen kann, dann ist mein Spruch ein Lied mit Melodie und besser wie der Rest. Mein Spruch klingt primitiv für manche Leute, bloß weil sie manchmal ziehe tut wie Gummi, weil sie zische tut wie Gischt auf einer Will, gell? Und dopse tut wie ein Flummi. Mein Spruch ist niemals akademisch und das stört manche Leute, die denken, akademisch ist dasselbe Wort wie gescheit. Mein Spruch, die kommt von innen aus und wird gebabbelt mit dem Herz, der Leber und der Lung. Mein Spruch ist Sprengstoff auf der Zunge. Bumm.
Die Anfänge der pfälzischen Mundartliteratur reichen fast zwei Jahrhunderte zurück. 1838 brachte Franz von Kobell erstmals eigene Mundarttexte heraus. Kobell zählt neben seinen Zeitgenossen Karl Christian Gottfried Nadler und Ludwig Schandein zu den gern zitierten Klassikern des Pfälzischen. Bis heute wird Stereotyp Nadlers fröhlich Palz, Gott erhalts angeführt. Und dabei gerne übersehen, dass Nadler in seinen Mundarttexten oft kritisch auf seine Landsleute blickt. Zum Beispiel, wenn er die Geltungssucht eines politisierenden Kleinbürgers im Vormärz bloßstellt. Neben der rein volkstümlichen Prosa und Lyrik kennzeichnen heute auch ernste Themen und Versuche einer avantgardistischen Formensprache die pfälzische Dialektdichtung. Michael Bauer zählt zu den zeitgenössischen Autoren mit hohem literarischen Anspruch. In den 70er Jahren entdeckte er mit anderen Schriftstellern das Pfälzische als Sprache des Protestes.
Es war eine Renaissance des Dialektes, auch angestoßen durch Österreich, durch die Wiener Gruppe H.C. Artmann. Und wir, sage ich mal, wir haben versucht, den Dialekt als eine Sprache eben des Aufmüpfigen zu konstituieren. Also wir haben das Natürliche, das Mundartliche gegenüber dem kapitalistischen Anonymen sozusagen herausgestellt.
Gleichzeitig versuchten diese Autoren, die Zeit des Nationalsozialismus in der Pfalz aufzuarbeiten und forderten einen reflektierten Umgang mit dem Dialekt und der dunklen pfälzischen Vergangenheit. 1940 hatte Josef Bürkel als erster deutscher Gauleiter den Gau Saarpfalz judenfrei gemeldet. Dieser historische Stachel sitzt tief. Doch einzelne Schriftsteller, die vor dem Zweiten Weltkrieg auch NS-Kampfgedichte verfasst hatten, bekamen nach 1945 in Zeitungsbeilagen wieder eine Stimme. Und sie begannen in pfälzischer Mundart zu schreiben.
Für meine Begriffe war das oft eine Mimikrie, ein Zurückgehen auf eine Zeit, auf eine Sprachebene der frühen Kindheit, in der man noch unschuldig war. Also vor dem Schuldigwerden lag für diese Menschen nach meinem Eindruck die Mundart. Und zu der wollten sie zurück. Man kann aber diese Schuld nicht ohne weiteres überspringen. Insofern hat das für mich immer etwas Verlogenes. Stolpersteinseufzer. Warum dann des alles do noch mal ausgrave? Des ist doch viel zu hoch für uns, des Gras, wo ma han wachse losse do driver. Do drin finne ma uns jo selber nimi. Aber de bottom is häs und mir dappen nervös uff und ab.
Mundart ist Heimat, sage ich mal. Heimat ist Identität, Heimat ist verwurzelt sein, sich wohlfühlen. Und da ist Mundart eben der stärkste Ausdruck davon. Dialekt, Sprache ist was gegen Gleichmacherei. Insofern ist es auch eine Art Widerstandsinstrument, was ich sehr gern pflege, weil es ist gewaltlos und es macht richtig Spaß.
Kurpfälzer und Pfälzer sind durch die territoriale Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress 1815 getrennt worden. Der gebürtige Mannheimer Christian Habekost, der heute links des Rheins lebt, empfindet sie aber nach wie vor als Einheit.
Und dafür kämpfe ich natürlich auch, dass man sich nicht künstlich trennt durch den Rhein und die Unwirren der Geschichte. Jetzt sind wir getrennt in zwei verschiedene Bundesländer. Was bleibt? Und da schließt sich nämlich der Kreis. Ist der Dialekt die Mundart? Die Mundart verbindet die Region über politische, geschichtliche Irritationen und Veränderungen hinweg. Man sollte sich schon bewusst sein, dass wir eine Region sind. Und in Hamburg und in Bremen, wenn uns jemand hört, egal ob du aus Mannheim bist oder aus Speyer, aus Bad Dürkheim oder aus Heidelberg, sagt jeder, ach hör mal, lustig, wie die da reden, so schwäbisch. Da muss man aufpassen.
Sag mal, du heiz zu, mein Junge.
Das geht ja nicht.
Hock dich auf der Wache und nimm das Latzel in die Hand.
Das Latzel.
Die fragen dich doch, was ein Latzel ist.
Ja, die wissen noch, was ein Wache ist, weißt du mal.
Und sein Beuschenmarsch hat gesagt, was? Das ist ein Latzel, das habe ich noch nie gehört. Nein, habe ich ihm gesagt. Ne?
Was für alteingesessene selbstverständliches Sprachgut ist, sagt der nachfolgenden Generation oft schon nichts mehr. Dieser Pfälzerin aus Altrip, Kreis Ludwigshafen, ist noch der Dorfdialekt ihres Heimatortes vertraut. Lorzel bedeutet das Leitseil, mit dem das Zugpferd des Wagens geführt wird. Zukünftig werden diese reinen Ortsmundarten leider immer mehr verschwinden. Menschen sind heutzutage hochmobil, Dialekte wandeln sich. Die Tendenz geht vom Lokaldialekt zum Regiolekt, also einer Umgangssprache, die nicht nur am Ort, sondern in der Region verstanden wird. Der pfälzische Dialekt wird aber keineswegs aussterben. Sprachwissenschaftler haben festgestellt, dass er sich in einzelnen Fällen sogar ausbreitet. Pfälzisch ist, ähnlich wie das Thüringische oder Sächsische, nicht sonderlich beliebt in Deutschland. Und das Selbstbewusstsein der dialektsprechenden Pfälzer außerhalb ihrer gewohnten Umgebung entsprechend gering.
Es gab immer eine Playboy-Umfrage über Erotik. Da hat es gesagt, welches ist der erotischste Dialekt Deutschlands? Da sind die Pfälzer sag und schreibe auf den letzten Platz gekommen. Ja, weil die Leute einfach nicht wissen, was Erotik ist. Aber ich will jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Auf jeden Fall war es eine Sauerei.
Vermutlich hatte das Ergebnis der Umfrage aber nur wenig mit dem Charakter oder Klang des Pfälzischen zu tun. Denn die neuhochdeutsche Standardsprache hat sich aus den jahrtausendealten Dialekten entwickelt. Und zwar im mitteldeutschen Sprachraum, zu dem auch das Pfälzische, Thüringische, Sächsische und Hessische gehören. Der Sprachwissenschaftler Joachim Hergen schildert, wie ein Berliner unbewusst auf diese Dialekte reagiert.
Wenn der Bayerisch hört oder Plattdeutsch, dann sagt er, das ist ja richtig alter Dialekt, das verstehe ich ja gar nicht, ja, und das findet er toll. Wenn er Thüringisch, Pfälzisch, Hessisch hört, merkt er intuitiv die große Nähe zum Hochdeutschen, aber ein paar Unterschiede gibt es ja doch. Und dann sagt er, das ist ja kein echter Dialekt, das ist ja schlechtes Hochdeutsch. Und so entsteht eine negative Bewertung. Die ist vollkommen unangemessen, aber es gibt sie trotzdem.
Wer sich für die Geschichte seines Heimatdialektes interessiert, wird fündig auf einer Forschungsplattform im Internet. Ausgearbeitet wurde sie durch das Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas der Universität Marburg. Unter www.regionalsprache.de kann man Dialektkarten einsehen, Sprachproben abrufen und hören, wie die Mundart des eigenen Heimatortes vor 125 Jahren geklungen hat. Eine spannende Entdeckungsreise. Das Schlusswort soll das Pfälzische selbst haben. Zum Abschied gibt es sich ganz bescheiden. Christian Habekost und das Pfälzische O.
Also O. Ja, natürlich. Also es gibt erstmal das normale O, was es im Hochdeutschen auch gibt. Ein Ausruf des Erstaunens. Oh, das sieht aber schön aus. Dann können Pfälzer aber auch ein herablassendes, ein ungläubiges O machen. Uh. Also mit anderen Worten, erzähl mir doch keinen Mist hier. Uh. Oder wenn es richtig so ist, dass er eigentlich gar nichts damit zu tun haben will, also hau mal bloß ab, geh mal bloß fort. Uh. Das muss dann richtig aber tief rauskommen. Und da gibt es noch ein ganz tiefes O, also wenn er überhaupt nichts damit zu tun haben will, also wenn er es am liebsten ganz aus seinem Lebenskreis verbannen will. Und wenn ich das O jetzt aber mache, das Mikrofon gesprengt wäre, der ganze Sender SWR2 müsste seinen Betrieb einstellen. Also ihr müsst euch nur vorstellen, das kommt so tief unten aus der pelzischen Seele. Damit ist alles gesagt.